Das war bewegend. Gott ist da, Amen dazu, danke für dieses Lied. Ich saß gerade und dachte mir, ich bin echt froh, dass das nicht irgendeine Veranstaltung einfach nur ist und wir musikalische Begleitung so nebenbei, so als Lückenfüller haben, sondern dass diese Worte wirklich vom Herzen kommen. Und ich würde gerne für Segen beten, ihr dürft dazu sitzen bleiben. Und unser mächtiger Gott, wir sind dir einfach so dankbar, dass du unsere Herzen berührst, dass du da bist und dass du uns das immer wieder zeigst, auch durch die schwierigen Zeiten. Und ich bitte dich um Segen für diese Predigt. Hilf mir in meiner Schwachheit, dein Wort weiterzugeben. Danke, dass du den Geist in mir, deinen Geist in mir, in mich gelegt hast, dass ich das weitergeben kann. Amen. Ja, stellt euch mal vor, ihr seid unterwegs in der Stadt, Großstadt, ihr wollt ein bisschen shoppen gehen. Wir Männer lieben das ja, könnt ihr euch also gut vorstellen. Und ihr seid unterwegs und da kommt jemand auf dich zu und drückt dir ein Evangelium in die Hand. Ja, ich weiß nicht, der eine reagiert vielleicht, was für ein Blödsinn, das brauche ich gar nicht. Der andere sagt vielleicht, oder so würden wir vielleicht sagen, oder die meisten von uns, danke, das habe ich schon, das ist wirklich Gottes Kraft in mir. Okay, Situation fertig. Dann gehen wir weiter und wir stoßen wieder auf einen Typen und der gibt uns wieder ein Evangelium in die Hand. Und wir stehen da und denken oder sagen zu ihm dann wieder, nee, danke, das habe ich schon. Aber er sagt zu dir, dieses Evangelium hast du noch nicht. Denn es ist das Evangelium vom fliegenden Spaghetti-Monster. Ich weiß nicht, was du denken würdest, wahrscheinlich, was für ein Blödsinn. Dazu gleich mehr. Mein Thema heute soll sein, das Kreuz, Dummheit oder Gotteskraft. Und ich möchte mit uns zusammen, wir wollen die Bibel aufschlagen, das dürft ihr jetzt tun. Wir wollen in den ersten Korintherbrief gehen, Kapitel 1, Vers 18. Und wir lesen in diesem Vers, den wir heute genau unter die Lupe nehmen wollen, lesen wir, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und wir kommen zu dem ersten Punkt, und das heißt die Torheit des Kreuzes. Ich weiß nicht, ob du mit dem Wort Torheit viel anfangen kannst, ob das dir was sagt, vielleicht unsere jüngere Generation wahrscheinlich nicht. Das meint so viel wie Dummheit oder Unsinn, Sinnlosigkeit. Also ich fand, Dummheit beschreibt das ziemlich gut, ja, Torheit. Und ich würde euch jetzt gerne mal eine Geschichte erzählen. Was heißt eine Geschichte? Es ist wirklich wahr, das habe ich mir nicht ausgedacht, nachzulesen auf Wikipedia. Es gibt nämlich einen Mann in Amerika. Und dieser Mann, der heißt Bobby Anderson. Und er hat 2006 einen Brief veröffentlicht, dass er nicht einverstanden damit war, dass in den amerikanischen Schulen die christliche Lehre weitergegeben wird oder unterrichtet wird. Ja? Das heißt, Schöpfung in 6 Tagen, Gott wird Mensch, Jesus stirbt am Kreuz, die Auferstehung Jesu, das wollte er nicht, oder wollte er nicht wahrhaben, das war er nicht einverstanden mit. Ja? Und dann hat er seine eigene Religionsgemeinschaft gegründet und forderte dann vom Staat, dass auch diese an den Schulen gelehrt wird. Und diese Religion, die nannte er das fliegende Spaghetti-Monster. Das ist jetzt eine Stoffattrappe von dem. Und der hat sich alles ausgedacht. In Anlehnung an die 10 Gebote, die wir kennen, hat er die 8, mir wäre es wirklich lieber, du würdest nicht, aufgestellt. Und dann sagt er sowas wie, mir wäre es wirklich lieber, du würdest nicht rumgehen und Leuten erzählen, ich würde zu dir sprechen. Du bist nicht so interessant, nimm dich mal zurück. Mir wäre es wirklich lieber, du würdest dich nicht wie ein oberheiliger Heuchler aufspielen, wenn du meine nudlige Güte beschreibst. Wenn irgendwelche Leute nicht an mich glauben, ist das okay, ich bin nicht so eitel. Dieser Mann, wie gerade erwähnt, veröffentlichte auch das Evangelium. Es wurde vom Englischen ins Deutsche, Russische, Dänische und Französische übersetzt. Es wurden offiziell Kirchen gegründet von dieser Religionsgemeinschaft. Und die dürfen Paare verheiraten, die dürfen Taufen durchführen und was eine Kirche sonst noch so macht. Und das ist kein Scherz. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe eigentlich gehofft, dass irgendwer mit dem Kopf schüttelt oder sich an den Kopf fasst. Ich habe vielleicht sogar mit gerechnet, dass irgendwer rausgeht vielleicht. Was redet der Mann hier von? Also ich hoffe innerlich hat es in uns Kopfschütteln ausgelöst. Ja? Wir würden sagen, was für eine Dummheit. Was für ein Unsinn, was für eine Torheit. Und die christliche Botschaft muss sich für diesen Bobby Anderson und seine mittlerweile 30 Millionen Anhänger muss sich auch angehört haben wie eine Dummheit, ja? Wie etwas, ja, total Unsinniges, ja? Dass es einen Gott gibt, der die Erde erschaffen hat, ja, in 6 Tagen, dass er sich kreuzigen ließ, dass er wieder aufersteht und dass wir knapp 2000 Jahre damit immer noch was zu tun haben soll. Eine Dummheit, einfach unsinnig für ihn. Und in der Bibel stoßen wir in der Apostelgeschichte, die wir ja gerade am Mittwoch in der Bibelstunde durchnehmen, da stoßen wir auf eine Situation, wo Paulus von den Juden angeklagt wird. Und da muss er sich vor einem König, Agrippa heißt er, und einem Statthalter Festus muss er sich verteidigen. Und dort gibt er seine Rede weiter und verkündigt das Evangelium. Und ich würde gerne uns einmal kurz in die Situation rein katapultieren. Das ist in Apostelgeschichte 26 nachzulesen. Und dann erzählt Paulus, ja, der Christus muss leiden, Jesus muss leiden, ja, und er sagt, Jesus wird sterben, Jesus wird auferstehen und was das alles halt mit sich bringt. Und jetzt lass uns mal schauen, wie reagiert wird darauf. Und das steht nachzulesen in Apostelgeschichte 26, Vers 4. Da lesen wir, als er aber dies zu seiner Verteidigung vorbrachte, sprach Festus, der Statthalter, mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinnen. Ja? Mit anderen Worten könnte man vielleicht sagen, Paulus, du spinnst, du bist verrückt. Ja? Was für eine Dummheit, die du da erzählst. Wie die Situation jetzt weitergeht, das werde ich nicht verraten. Kommt Mittwoch zu den Bibelstunden, da gehen wir das Ganze durch. Und das ist Thema der nächsten Bibelstunden. Aber in dieser Geschichte oder in dieser kurzen Situation, die ich jetzt vorgestellt habe, kann man richtig gut sehen, wie es für manche Menschen einfach eine Dummheit ist. Ja? Das Evangelium, einfach eine Dummheit. Das einfache, simple Evangelium, unsinnig. Und ich würde gerne zu unserem Vers zurückkommen, den wir heute ein bisschen unter die Lupe nehmen möchten. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und in dem Vers vorher, wenn wir das lesen, da schreibt Paulus, dass Jesus hat ihn gesandt, damit er das Evangelium verkündet. Und er soll das nicht machen mit kunstvollen Reden, sondern wirklich in aller Einfachheit, damit die Leute nicht auf die Rede hören, sondern auf die Botschaft, die dahinter steckt. Und Paulus soll das Evangelium nicht schmücken, er soll das nicht verzieren, sondern so weitergeben, wie Jesus es ihm weitergegeben hat. Und Korinth ist eine Stadt in Griechenland. Haben wir auch in einer Bibelstunde gelernt. Käthe hat uns da sehr gut auch durchgeführt. Und die Griechen, die haben das geliebt, ja, herumzuphilosophieren. Die haben es geliebt, diese kunstvollen Reden zu hören. Ja. Dazu gehörte dann, dass man halt bestimmte Worte verwendet oder halt auch andere wiederum nicht verwendet. Und Paulus nahm darauf aber keine Rücksicht. Und er betont nochmal, dass es ihm geht es nicht um die gute Rede oder die Rede dahinter, sondern ihm geht es um das einfache Evangelium, was dahinter steckt, was Jesus ihm aufgetragen hat. Und das war auch dann ein Grund, warum die Leute ihm teilweise nicht zuhören wollten und sagen, ja, was für eine Dummheit das doch ist, was er da von sich gibt. Ja? Und wenn das nicht mal ein guter Redner ist, der das da weitergibt, warum soll ich dann darauf hören? Und wenn wir jetzt mal die Verse nach unserem Vers anschauen, dann finden wir eine Erklärung darauf, warum Gott das Evangelium ja, so einfach, würde ich jetzt sagen, so simpel gemacht hat, dass es sich für Menschen sogar anhört wie eine Dummheit. Lass uns da mal ein bisschen zusammen reinschauen. Und ich finde diese Verse danach, finde ich das immer super spannend, wenn wir quasi in Gott seinen Kopf reingucken können, seine Art zu denken, wie er denkt und wie er das dann aufschreibt. In dem Vers danach nämlich, da zitiert Paulus eine Stelle aus dem Propheten Jesaja, wo Gott selber spricht. Und ich lese aus der NGÜ, das ist jetzt Vers 19, aus der NGÜ, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Gott will also die Weisheit der weisen Menschen, will er kaputt machen, er will die Klugen an ihrer Klugheit scheitern lassen, scheinbar ganz bewusst, weil das sagt er von sich selbst aus. Und da müssen wir uns doch fragen, warum macht Gott sowas? Warum will Gott, die Weisheit der weisen Menschen zunichte machen? Und wenn man sich in diese Stelle in Jesaja 29 hineinliest, das werden wir jetzt nicht machen, das könnt ihr zu Hause mal vielleicht mal machen, da sieht man ja, das Volk Israel, das tut etwas, und was Gott nicht gefällt. Und Gott sagt dann, ich will verwunderlich mit diesem Volk umgehen. Ja, außergewöhnlich, überraschend, merkwürdig, würden wir vielleicht sagen. Und wie zeigt sich das dann? Er sagt, ich werde es so machen, dass die Klugen an ihrer Klugheit scheitern werden, dass die Weisheit derer, die als weise gelten in der Welt, die werde ich zunichte machen. Und schauen wir uns in der Welt um, schauen wir uns mal die Religionen an, die der Mensch aus seinem eigenen Verstand heraus aufgestellt hat, würde ich jetzt mal so sagen, ja, wo die eigene Weisheit dem Menschen gesagt, sagt immer wieder dem Menschen, du kannst es dir verdienen, dass du errettet wirst. Wie stellen diese Religionen dar, dass man Frieden mit Gott bekommt, dass man in den Himmel kommt, dass man, ja, wie besänftigt man Gott? Die Hauptaussage ist immer wieder dieselbe. Du kannst es dir verdienen, dass du errettet wirst. Sei ein guter Mensch, tu mehr Gutes als Böses. Oder ja, wenn das Gute überwiegt, dann ist das okay, das reicht. Aber wir sehen, das Wort vom Kreuz, das Evangelium, ja, das setzt alle Bemühungen des Menschen, sich selber zu erretten, beiseite und sagt, Jesus ist der einzige Weg. Und ich finde, Epheser Kapitel 2 macht es sehr, sehr deutlich, da werden wir jetzt auch nicht genau reingucken, aber sagt Paulus auch an die Gemeinde in Ephesus, sagt er, aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und nicht aus den Werken. Ja, das ist, wie Gott quasi den Verstand von den Menschen komplett auf den Kopf stellt. Was den Menschen, also wenn wir jetzt mal uns da reindenken, das macht ja eigentlich Sinn, eigentlich, ne? So, man denkt, dass man durch Taten errettet werden kann, dass man Gott irgendwie durch gute Werke besänftigen kann, sozusagen. Aber Gott dreht diesen, ja, den Verstand von den Menschen komplett auf den Kopf. Ja, er zerstört so die Klugheit der klugen Menschen und die Weisheit der Menschen, die als weise gelten in der Welt. Und wir lesen in den Vers 21, da geht es weiter, da steht dann, es gefiel Gott, also wir lernen wieder was über Gott, durch die Torheit, durch die Dummheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Also wenn Gott nur, wenn wir uns mal vorstellen, dass Gott nur durch Klugheit oder durch Weisheit zu begreifen wäre, so würde, denke ich mal, ein großer Teil der Menschheit Gott gar nicht erkennen. Wir würden Gott gar nicht, ja, wir würden gar nicht in der Lage sein, Gott zu begreifen. Weil es unser Verstand oder bei Menschen teilweise der Verstand es nicht zulassen würde. Und mein lieber Zuhörer, wenn dir diese frohe Botschaft, wenn dir das Evangelium, was Gott für uns Menschen hat, wenn es dir vielleicht zu einfach klingt, wenn es dir zu dumm vorkommt, in meinen Worten gesagt, dann war genau das Gottes Plan. Er wollte es genauso haben, dass das erstens jeder Mensch verstehen kann, dass er durch den Glauben an ihn gerettet wird. Und dass wir, ja, dass man die Klugheit, diese eigene Weisheit beiseite legen muss, weil man sich demütigen muss vor Gott. Und Paulus bleibt hier nicht bei der Torheit, er bleibt nicht hier dabei, sondern sagt, das Wort vom Kreuz wirkt sich auch noch anders aus. Und zwar als Gotteskraft, ja, die Gotteskraft des Kreuzes. Und das Wort Gotteskraft, das hat Paulus ja nicht im Deutschen oder vielleicht im Englischen, wie wir vielleicht manchmal denken, geschrieben. Nein, er hat das auf Griechisch geschrieben und da steckt das Wort Dynamis hinter. Und ihr vermutet vielleicht richtig, dass das unser Wort Dynamit daherkommt, ja? Das heißt, Paulus wollte sagen hier, für die einen ist es eine Dummheit und für die anderen ist es eine Kraft, ja? Wie Dynamit quasi, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich habe uns mal ein Vorher-Nachher-Bild mitgebracht. Aus unserer Zeit in Afrika. Hier ist einmal das Vorherbild und hier das Nachherbild. Und jetzt sag mal, was da passiert ist zwischen den beiden. Dürft ihr einfach mal reinrufen, was zwischen diesen beiden Bildern passiert. Was würdet ihr sagen? Regen? Regen, ja, Regen. Richtig. Genau. Das heißt, bei diesem Bild, damit will ich veranschaulichen, da ist eine Kraft quasi von außen auf etwas eingestoßen oder eingeprallt und durch diese Kraft, ja, hat sich etwas verändert. Durch den Regen, der hat dann das Grüne hervorgebracht quasi und der Ort ist immer noch derselbe, ja, der Ort ist derselbe und durch die Krafteinwirkung hat es sich aber verändert, aber der Ort ist der gleiche. Was ich damit sagen will, wir finden in der Bibel dutzende Beispiele, würde ich sagen, wo Menschen, die ein normales Leben in der Welt geführt haben, komplett auf links gedreht wurden. Oder komplett, ja, ihr Leben hat eine 180-Grad-Wendung gemacht. Und wir könnten Paulus als Beispiel nehmen. Ich wollte tatsächlich auf jemanden eingehen, den Marcel auch schon erwähnt hat, nämlich Zachäus. Wir wissen aus Lukas 19, dass er ein Oberzöllner war. Und die Zöllner, die waren ja dafür bekannt, die sollten die Zolleinnahmen von den Bürgern fleißig für die Römer einsammeln und so weiter. Und die waren aber dafür bekannt, dass sie sich ein bisschen mehr genommen haben, ne, hinten für die eigene Tasche. Und durch diese Begegnung mit Jesus, wo Jesus Zachäus begegnet, sehen wir, dass er sein Leben, ja, dass sein Leben wird umgekrempelt. Und ich würde einmal ganz kurz den Vers vorlesen, finde ich, der das klar zeigt. Wo wir in Lukas 19, Vers 8, heißt es dann, Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, also zu Jesus, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Dieser Mann, der hat Veränderungen erfahren, ja. Der war Zachäus, der Mann, und da kam die Kraft von außen, also quasi Jesus war da und es ist in ihn eingedrungen nach innen und es hat ihn innerlich umgekrempelt und es wird sichtbar nach außen, dass dieser Mensch verändert wurde. Und ich habe so etwas Tolles in einem Buch gelesen, was ich euch mit euch unbedingt teilen möchte. Da geht es um eine Situation, dass ein Christ im Gespräch mit einem Atheisten, ja, das heißt mit einem Menschen, der glaubt nicht an Gott. Und dieser Atheist, der will diesen Christen unbedingt herausfordern. Der will eine Halle mieten, der will Leute einladen, will sich dann vorne mit diesem Christen hinsetzen und will mit ihm debattieren, ja, Argumente austauschen, welche Sicht denn jetzt oder welche Lebensweise denn jetzt die richtige ist. Und der Christ, der lässt sich überreden, stellt aber eine Bedingung. Und ich lese es jetzt mal aus dem Buch vor, welches ihr, wenn es euch gefällt, könnt ihr es gerne ausleihen. Jetzt sagt der Christ, deshalb fuhr er fort, werde ich an dieser Diskussion freudig teilnehmen, unter folgenden Bedingungen. Dieser junge Mann soll mir als Beweis, dass er etwas hat, das der Diskussion wert ist, folgendes Versprechen geben. Er wird am Sonntag zwei Menschen zum Saal mitbringen, deren Eigenschaften ich sogleich beschreiben will. Erstens muss er mir versprechen, einen Mann mitzubringen, der jahrelang ein, wie sagt man, gesellschaftlich Gestrandeter war. Ich möchte nicht festlegen, wie die Art der Sünde aussehen soll, die sein Leben ruiniert und ihn zum Auskehricht der Gesellschaft gemacht hatte. Ob er ein Trinker war oder ein Krimineller oder das Opfer irgendeiner sinnlichen Begierde. Er muss jedoch ein Mann sein, der jahrelang in der Gewalt einer schlimmen Gewohnheit war, von der er sich selbst nicht befreien konnte. Aber irgendwann muss er auf eine Versammlung gestoßen sein, wo er diesen Mann hat sprechen hören, den Atheisten, ja, in dem jener den Atheismus so verherrlichte und die Bibel und das Christentum verurteilte. Sein Herz und sein Sinn müssen dann beim Zuhören so tief bewegt worden sein, dass er von dem Treffen nach Hause ging und sich sagte, in Zukunft bin ich auch einer, also auch ein Atheist, oder Worte mit dem gleichen Sinn. Als Ergebnis seines Glaubens an diese spezielle Philosophie muss er festgestellt haben, dass eine neue Kraft in sein Leben gekommen ist. Die Sünden, die er einst liebte, die hasst er jetzt. Und Gerechtigkeit und Güte sind fortan die Ideale, nach denen er lebt. Er ist nun ein völlig neuer Mensch, eine Empfehlung für sich selbst und ein nützliches Glied der Gesellschaft. Und all das, weil er Atheist ist. Zweitens hätte ich gerne, dass dieser Mann, der mich heute zur Diskussion herausfordert, nächsten Sonntag eine Frau mitbringt. Und ich denke, es könnte schwieriger für ihn sein, die Frau zu finden als den Mann, die vorher eine arme, charakterlose, gestrandete Ausgestoßene der Gesellschaft war, eine Sklavin böser Leidenschaften und das Opfer der korrupten Lebensweise von Männern. In anderen Worten, eine Prostituierte, ja, die total verloren war, die erbärmlich und zugrunde gerichtet wurde durch ihr sündiges Leben. Doch diese Frau muss auch in eine Veranstaltung dieses Mannes geraten sein und gehört haben, wie er lautstark seinen Atheismus anpries, die Botschaft der Heiligen Schrift lächerlich machte. Als sie ihm zuhörte, muss sie in ihrem Herzen eine Hoffnung erwacht, sein, die so dass sie sagte, genau das brauche ich, um von der Sklaverei der Sünde frei zu werden. So folgte sie dann dieser Lehre, bis sie eine intelligente Atheistin wurde. Als Folge davon floh sie vom Schauplatz der Sünde, wo sie so lange gefangen gehalten worden war und wurde völlig wiederhergestellt. Sie muss den Weg zu einer ehrbaren Stellung in der Gesellschaft wiedergefunden haben und ein sauberes, tugendhaftes und glückliches Leben führen. Und all das, weil sie Atheistin geworden ist. Nun, mein Herr, wenn Sie mir versprechen, diese beiden Leute mitzubringen, als Beispiel dafür, dass der Atheismus zustande bringt, dann werde ich Ihnen versprechen, sie zur abgemachten Stunde zu treffen. Und ich werde mindestens 100 Männer und Frauen mitbringen, die jahrelang in einer solchen sündigen Entwürdigung lebten, wie ich sie darzustellen versucht habe. Aber sie wurden auf großartige Weise gerettet durch den Glauben an das Evangelium, das sie belächeln. Ich werde diese Männer und Frauen mit mir aufs Podium nehmen, als Zeugnisse für die wunderbare, rettende Kraft von Jesus Christus und als aktuellen Beweis dafür, dass die Bibel die Wahrheit ist. Mich hat diese Begebenheit echt irgendwie, ja, total, ich fand die total spannend, einfach so zu sehen. Und wir haben gehört, ja, der Atheist möchte den Christen herausfordern. Und der Christ, der dreht das Ganze einfach mal um und fordert den Atheisten heraus, ja, er soll ihm zeigen, dass dieser Atheismus, dass er eine Kraft hat, ja, Kraft hat zur Veränderung im Leben eines Menschen. Und das Evangelium von Jesus Christus hat eine Kraft, es hat eine Dynamis, eine, ja, wie Dynamit, das Veränderung hervorbringt, ja, das einen Dinge aushalten lässt. Ich habe in der Vorbereitung, wo ich hier saß, da saß ich neben einer Open Doors Karte. Open Doors, das ist eine Missionsgesellschaft, die sich für verfolgte Christen oder sich um verfolgte Christen kümmert. Und ich dachte mir, das ist einfach, hier ist der, ich gucke nach links einmal und da ist direkt der Beweis dafür, was für eine Kraft sie haben, ja, durch das Evangelium in dieser Verfolgung stand zu haben. Sie haben eine Kraft in sich, das alles zu überstehen. Und ich würde zu gerne Zeit einräumen, dass wir uns mal hier gegenseitig erzählen, was uns quasi in unserem Leben, wie diese Kraft des Evangeliums in unser Leben gekommen ist und uns umgekrempelt hat, was es bei uns bewirkt hat. Zeit ist natürlich nicht da, aber lass uns das weitergeben, ja? Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Wir haben gesehen, Paulus stellt hier gegenüber. Er sagt, Wort vom Kreuz, zum einen ist es eine Torheit für Leute, zum einen ist es eine Gotteskraft für die Leute. Und das führt uns zu meinem letzten Punkt, zum Punkt 3, zu der Bedeutung des Kreuzes. Das Kreuz hat eine Bedeutung. Und ich meine, wenn ich das Kreuz sage, meine ich nicht dieses Stück Holz. Ich meine nicht, oder diese zwei Stücke Holz, muss man ja fast eher sagen, sondern wenn ich vom Kreuz spreche, meine ich die Tat, die Jesus am Kreuz gemacht hat. Ja, es hat eine Bedeutung. Wenn man es vielleicht nur dabei belassen würde, sagen würde, okay, zum einen ist es eine Dummheit, zum anderen ist es eine Gotteskraft, dann könnte man ja sagen, als derjenige, der es für eine Dummheit hält, was soll's, dann halte ich es halt für eine Dummheit, habe diese Kraft nicht, soll mir doch egal sein, ne? So, was ich nicht kenne, so, was ich nicht weiß, was ich nicht heiße, oder wie sagt man das, was ich nicht, ja, gibt es ein Sprichwort auf jeden Fall, und ist ja egal, aber dabei bleibt es nicht. Gottes Wort sagt hier, es ist eine Torheit, die verloren gehen, für die, die verloren gehen. Und es ist eine Gotteskraft für die, die errettet werden. Und damit sollte es für uns persönlich, jeden von uns, eine große Bedeutung haben, wie wir über das Kreuz denken. Ja? Es scheint scheinbar eine große Auswirkung zu haben, was du darüber denkst, über diese Tat von Jesus am Kreuz vor 2000 Jahren. Das hat heute noch eine Auswirkung, wie du darüber denkst. Weil am Kreuz entscheidet sich, wie du deine Ewigkeit verbringst. Wie du über das Kreuz denkst, da entscheidet es sich, wie du deine Ewigkeit verbringst. Und ich würde einmal ganz gerne, ja, schon fast abschließen, mit einem Schaubild enden, was uns darstellen soll. Ich habe zwei Personen mitgebracht. Das ist Felix. Und Felix ist ein junger Mann. Sein Zustand würde man beschreiben, er ist in der Gesellschaft gut anerkannt. Ja? Er ist an sich ein guter Mensch, bindet sich gut in die Gesellschaft ein, ist in Vereinen, macht Spenden an irgendwelche Organisationen. Ja? Man würde vielleicht von uns auch sagen, oder aus menschlicher Sicht, ist ein super Mensch eigentlich. Ja? Aber das Evangelium von Jesus hält er für eine Dummheit. Ja? So wie wir über das fliegende Spaghetti-Monster denken, was für eine Dummheit, so hält er das Evangelium von Jesus für eine Dummheit. Wenn wir uns angucken, wie Gott auf diesen Felix schaut, er sieht einen Sünder. Das sagt die Bibel uns. In Römer 6, 23 lesen wir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die Folge davon, obwohl Felix gesellschaftlich gut anerkannt ist, an sich ein guter Mensch vielleicht ist, ja, aber er ist ein Sünder. Und die Folge davon ist ewige Verdammnis in der Hölle. Und das muss man so hart sagen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das wünsche ich mir nicht, das ist Gottes Wort. Und ich will uns Jonas gegenüberstellen. Jonas, wie soll ich sagen, Abschaum der Gesellschaft, das Buch hat gesagt, ein gesellschaftlich Gestrandeter, hat eine schlimme Vergangenheit hinter sich, lief nicht so gut, hat viel Mist gebaut, aber es kam etwas in seinem Leben, das Evangelium von Jesus Christus, und er hat es angenommen und es wurde ihm zu einer Gotteskraft. Und dadurch ist seine Stellung vor Gott, ja, er ist ein Sünder, aber er wurde gerechtfertigt durch Jesus Christus. Und die Folge davon ist, dass Jonas ewiges Leben hat im Himmel. Und ich komme zum Schluss und ich hoffe, ich konnte dir heute diese zwei Denkweisen aufzeigen. Zum einen diese Dummheit für den einen, zum anderen die Gotteskraft für den anderen. Und die Bedeutung, die es hat und die Konsequenzen vor allem, die daraus folgen, wie du über das Kreuz denkst. Und ich habe dir gerade das Evangelium erklärt und du kannst jetzt für dich entscheiden. Ist es für dich Blödsinn, ist es für dich eine Dummheit oder vermutest du dahinter eine Gotteskraft? Und um das Evangelium annehmen zu können, musst du dich nicht demütigen vor mir, vor Menschen hier, die vielleicht um dich rum sind, nicht vor der Kirche oder irgendwelchen Gebäuden oder sonstiges. Es geht nur darum, dass du dich vor Gott demütigst. Und dazu möchte ich dich aufrufen. Nimm das Evangelium an, lass diese Kraft Gottes in dein Leben hinein, sieh, wie es dich verändert und erfreue dich daran. Und das wollen wir mit dem letzten Lied, was wir gleich singen, möchten wir singen, komm heute zum Vater. Ja. Und ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Er steht mit offenen Armen da und er vergibt dir durch das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Denk drüber nach. Amen.